So, guten Morgen miteinander. Martin hat mich schon vorgestellt, die meisten von euch kennen mich. FEG Bad Wettiger, kein vollamtlicher Pastor, aber ich darf so über die Deutschschweiz verteilt als Gastprediger tätig sein. Liebe Brüder und Schwestern, die Liebe hört niemals auf. So der Titel der heutigen Predigt. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, die Verse 1 bis 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden, seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Worte gehören zu den schönsten der gesamten Bibel. Sie werden auf Hochzeiten gelesen, sie werden auf Kärtchen gedruckt. In zahllosen Büchern werden diese Verse erwähnt. Der Apostel hat uns hier, inspiriert vom Heiligen Geist, das edelste Schriftstück über die Liebe hinterlassen. Es wird auch das Hohelied der Liebe genannt. Aber selten werden diese Worte in ihrem Zusammenhang gestellt. Es sind die Kapitel 12, 13 und 14, also das ist jetzt der erste Teil vom Kapitel 13. Die Kapitel 12, 13 und 14 behandeln gemeinsam ein Thema, nämlich der Umgang mit den Gaben, mit den geistlichen Gaben in der Gemeinde. Eine Geistesgabe ist eine Befähigkeit, eine Befähigung, die zum Dienst in der Gemeinde eingesetzt wird. Diese Gaben können mit natürlichen Fähigkeiten zu tun haben, wie das Lehren, das Üben von Barmherzigkeit, das Dienen. Sie können aber eher auch übernatürlichen Charakter haben, zum Beispiel Prophetie, Heilung oder Geisterunterscheidung. Das Kapitel 13 bildet das Zentrum, ohne dass wir nicht wirklich verstehen können, wie wir mit geistlichen Gaben umgehen sollen. Nehmen wir an, du möchtest feststellen, ob der Heilige Geist im Leben eines Menschen am Wirken ist. Wonach hältst du Ausschau? Welche Zeichen wären deiner Meinung nach ausschlaggebend? Würdest du untersuchen, wie die Person die Chorusse im Gottesdienst singt? Ist die Körpersprache ein Gradmesser? Wie hoch und wie oft die Person ihre Hände zum Himmel hebt oder wie sie betet? Welche Worte sie benutzt? Sind sie laut? Sind sie salbungsvoll? Oder würdest du fragen, welche Bücher die Person liest? Nun, die Korinther, die glaubten, dass das Zungenreden das alles entscheidende Merkmal wahrer Geistlichkeit war. Der Apostel Paulus denkt anders. Er schmälert die Gabe des Zungenredens nicht. Aber er macht deutlich, dass es ein anderes, ein viel wesentlicheres Zeichen gibt für einen geisterfüllten Christen. Er schreibt am Ende des 12. Kapitels, das wir jetzt nicht ansehen werden, aber knapp vor unserem Abschnitt, schreibt er: Ich will euch einen noch viel vortrefflicheren Weg zeigen. Am Ende vom Kapitel 12. Und leitet damit das 13. Kapitel ein. Das wichtigste Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Christen ist die Liebe. Zuerst macht der Apostel deutlich, dass die Liebe im Leben eines Christen nicht eine von vielen wählbaren Möglichkeiten ist, sondern eine Notwendigkeit. Die Liebe kann nicht wie das Freifach in einer Schule gewählt werden oder auch nicht. Also ich wähle Latein oder ich wähle es nicht. Ich wähle, ja, es zieht her bei mir, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach ein Freifach, das man wählen kann oder nicht. Das Merkmal Nummer eins eines Nachfolgers Christi ist, dass er liebt. Der Apostel schreibt: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also, er erwähnt gleich zu Beginn die Gabe, die die Korinther für die wichtigste hielten, nämlich das Zungenreden. Er sagt: Selbst wenn ich diese bedeutende Gabe hätte, aber nicht die Liebe, dann wäre ich ein tönendes Erz. Und ein tönendes Erz, stellt mir gleich vorstellen, oder? Ein tönendes Herz, das kann keine Melodie spielen, oder? Sondern nur bedeutungslosen Krach machen. Wenn ich die Liebe nicht habe, dann klinge ich monoton nervend und mein Leben ist nutzloser Lärm. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Also hier beschreibt Paulus prophetische Kräfte. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste, das wäre ja wunderbar. Ich hätte die Weisheit, auf alle Fragen zu antworten. Jedes seelsorgerliche Problem wäre damit gelöst, weil ich ja bereits die Antwort auf jede mögliche Not hätte. Die Leute würden das sicher schätzen und die würden zu mir kommen, mich aufsuchen, um mich nach Rat zu fragen. Aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also Berge versetzen, das war so ein jüdisches Sprichwort, das beinhaltet sinngemäß einfach, ich tue etwas, wo eigentlich nicht möglich ist. Ich mache Unmögliches möglich, aber wenn ich das könnte, da würden die Leute zu mir aufschauen. Sie würden mich nach meinem Rat fragen. Aber hätte ich die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann erwähnt er die Gabe der Selbstaufopferung. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Also, wenn der Paulus all seinen Besitz, also den hat er ohnehin nicht gehabt, all seinen Besitz verteilen würde, dann würde er von den anderen natürlich gelobt werden. Aber er fügt hinzu, dass dies nichts nützt, wenn das ohne Liebe geschieht. Dann wäre sein Motiv egoistisch. Also an diesen drei letzten Versen erkennen wir, es spielt keine Rolle, wie aufsehenerregend unser geistlicher Dienst auch sein mag. Es spielt keine Rolle, wenn die ganze Gemeinde, ja, wenn die ganze Welt davon beeindruckt ist. Wenn du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Und achtet darauf, Paulus sagt nicht, wenn ich keine Liebe habe, dann bin ich halt nicht ganz vollkommen. Nein, Paulus sagt, dann bin ich nichts. Er möchte uns klar machen damit, was wirklich von Bedeutung im Leben eines Christen ist. Also es kommt eine unfaire Frage natürlich. Wenn ich dich fragen würde, was ist das Wichtigste, was du in der nächsten Woche tun musst? Dann würdest du vielleicht sagen, ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Oder ich muss mich um die Kinder kümmern. Oder ich muss ein Gespräch mit meinem Chef führen, damit es hier mehr Batzeli gibt. Und vieles andere könnte man aufführen. Ich behaupte, dass dies die falschen Antworten sind. Das Wichtigste, das du in der kommenden Woche zu tun hast, ist zu atmen. Das steht ganz oben auf der Liste. Denn wenn du das vergisst, dann spielt es überhaupt keine Rolle, was du sonst noch vorgehabt hättest. Du würdest nämlich bald schon tot sein. Ja, ich weiß, das ist eine sehr, sehr unfaire Frage und die für viele vielleicht überraschende Antwort. Aber ich wollte es auf den Punkt bringen. Liebe zum Nächsten, Liebe zu Gott ist wie Atmen. Wir benötigen das. Für einen Christen ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen wie Atmen. Wenn du Gott wirklich tust, dann tust du das. Wenn du nicht dein Leben in der Liebe führst, dann nimmt man das nicht wahr, dass du ein Christ bist. Auch wenn du das mit allerlei Diensten und Gaben in der Gemeinde zu kaschieren versuchst. Für einen Nachfolger Jesu ist die Liebe zu Gott und den Menschen wie das Atmen. Es ist absolut notwendig. Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen die Notwendigkeit der Liebe. In Matthäus 22, Verse 37 bis 40 sagt uns, Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, also zum Fragesteller. Da hat jemand gefragt, was ist denn das Höchste der Gebote? Nicht? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und neben vielen anderen Stellen sagt auch Jesus im 1. Johannes 4, 8, also nein, Johannes sagt das, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Jetzt meine älteste Tochter, die kam aus dem, wie sagt man, aus der Hürti, glaube ich, Hürti, Höckli oder wie das da heißt. Und dann habe ich gesagt, ja, was habt ihr gemacht? Oder ja, wir haben gesungen. Sage ich, ja, schön, was habt ihr gesungen? Ja, Gotti ist lieb. Sage ich, ja, das ist interessant. Ja, dies Gotti, die ist wirklich lieb. Also sie hat wirklich ein liebes Gotti gehabt. Wir haben gesungen, Gotti ist lieb. Da haben wir gedacht, ja gut, ich weiß ja nicht, ob alle Kinder es liebes Gotti haben. Ich hoffe es. Und bin der Sache nachgegangen, aber ihr ahnt es bereits, sie haben natürlich nicht das Lied Gotti ist lieb gesungen, sondern sie haben das Lied Gott ist die Liebe gesungen. Okay, Gott ist die Liebe. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, jetzt kommt der verführerischste Teil von diesem Abschnitt. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 13, nämlich die Verse 4 bis 7. Hier beschreibt der Apostel dann die Eigenschaften der Liebe. Wir lernen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Sie zeigt sich nicht vornehmlich in unseren Worten oder in unseren Emotionen, sondern in dem, was wir tun und in dem, was wir denken. Denken wir mal, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, nicht wahr, wenn man sagt, wir reden jetzt über die Liebe, dann denken 98% einfach an die Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe in der Familie und so weiter. Aber denken wir den Zusammenhang. Paulus schreibt an die Menschen in einer christlichen Gemeinde. Paulus gibt in diesen Versen kein Eheseminar. Er schreibt auch nicht einem jungen Mann, der ihn fragt, wie er denn eine Freundin bekommen kann. Paulus schreibt an eine Gruppe von Christen in der Korinthergemeinde, die es schwer haben, einander zu lieben. Sie bildeten Gruppen, sie bildeten Cliquen, sie strengten Gerichtsverfahren gegeneinander an, sie waren stolz, Unmoral war ein Thema in der Korinthergemeinde. Sie pochten auf ihr Recht zu Lasten anderer. Wenn wir an all das denken und dann diese Liste der Eigenschaften der Liebe lesen, dann erkennen wir, dass Paulus hier mehr tut, als lediglich einen poetischen Abriss über die Liebe zu schreiben. So könnte man das verstehen, gebe ich gerne zu. Aber das ist nicht das, was Paulus uns sagen will. Er erhebt die Liebe, aber korrigiert die Korinther gleichzeitig. Denn ihnen fehlt es an der Liebe untereinander. Paulus schreibt, die Liebe ist langmütig und gütig. Das heißt, sie ist nachsichtig, auch denen gegenüber, die mir Unrecht tun. Sie rächt sich nicht und sie reagiert nicht im Zorn. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Nicht die Liebe ist nicht wie ein Segel, das sich im Wind groß macht und herumflattert. Sie feiert sich nicht selbst. Sie ist nicht unanständig. Sie verhält sich angemessen, egal ob wir es mit Menschen aus hohem oder niedrigen Herkunft zu tun haben. Sie benimmt sich. Sie sucht nicht das Ihre. Also jemanden zu lieben, der mich liebt, ist keine große Kunst, oder? Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht so. Sie führt kein Protokoll über die Sünden anderer. Sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Nun, wir sollen ja die Bibel wörtlich nehmen, aber das muss man jetzt schon verstehen. Wenn es heißt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, dann ist das so zu verstehen, dass ich einfach zuerst einmal dem Nächsten Vertrauen entgegenbringen soll. Einfach nicht von vornherein denken, ah, das klappt ja sowieso nicht, das ist ein Plan, das haut sowieso nicht hin, sondern einfach unser Auftrag, einfach dem anderen Vertrauen entgegenzubringen. Und es kann ja dann einmal sein, dass dieses Vertrauen nicht gerechtfertigt ist. Und dann sagt uns der Paulus ja auch, dass wir dann ihm das Böse nicht zurechnen. Aber diese Beschreibung, die ich jetzt gegeben habe, diese Beschreibung, die macht deutlich, wie oberflächlich und wie leichtfertig man so im Alltag mit dem Wort Liebe umgeht, oder? Viele Liebeslieder im Pop und Schlager sind leer und hohl im Vergleich zu dieser Definition der Liebe. Nach Paulus ist also die Liebe mehr als einfach ein Gefühl. Oft denken wir an Liebe im romantischen Sinn und das ist auch schön so. Aber stell dir doch einmal für einen Augenblick in deinem Inneren vor, eine ganz bestimmte Person, ein Gesicht aus dieser Gemeinde. Denk an echte Menschen. Träum nicht von irgendwelchen süßlichen Momenten, wo der Himmel voller Geigen hängt und du vielleicht in Zeitlupe am Strand, auf dem Schimmel, auf die Liebe deines Lebens zureitest. Rufe dir vielmehr das wahre Leben und echte Menschen dann sind, mit denen zusammen, du zusammen in der Gemeinschaft lebst. Zum Beispiel hier in dieser FEG, wo oder wo immer du dazugehörst. Denke an die, die dich ärgern. Denke an die, die dich reizen, an die, von denen du dich unverstanden fühlst. Liebst du diesen Bruder? Liebst du diese Schwester? Gott fordert uns auf, unsere Liebe jedem zu zeigen. Wenn du nun feststellst, dass dir diese Liebe fehlt, dann bitte Gott um Vergebung. Bitte ihm, dir zu helfen. Bitte ihm, dir voranzugehen. Wende diese Botschaft heute hier in dieser Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz an. Der Apostel Paulus erinnert die Korinther, dass alle Dienste und Geistesgaben unbedingt in der Liebe ausgeführt werden müssen. Ein Christ, der Gott und seinen Nächsten nicht liebt, ist ein Widerspruch in sich selber. So, nachdem nun Paulus in diesen Versen 1 bis 7 über die Notwendigkeit und die Eigenschaften der Liebe geschrieben hat, wendet er sich nun der Beständigkeit der Liebe zu. In Vers 8 schreibt uns Paulus, die Liebe hört niemals auf. Also der Titel meiner heutigen Predigt. Die Liebe bleibt. Und Paulus stellt die Liebe den anderen geistlichen Gaben gegenüber und gibt ihr eine Vorrangstellung. Dies tut er, indem er daran erinnert, dass die geistlichen Gaben relativ kurzlebig sind. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Was meint Paulus nun damit? Also das heißt nicht, dass diese geistlichen Gaben unnötig sind, aber diese Gaben, auch die Heilung, werden nicht mehr gebraucht, wenn Jesus zurückkommt. Wenn wir in seinem vollendeten Königreich sein werden, dann sind diese Dinge unnötig. Wenn wir den Sohn Gottes von Angesicht zu Angesicht sehen, dann brauchen wir die Prophetie nicht mehr. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Paulus schaut in die Zukunft und sieht das Königreich Gottes, den neuen Himmel, die neue Erde. Jesus ist zurück. Alles ist getan durch ihn. Und das meint der Paulus mit das Vollkommene. Die Tendenz der Korinther war zu denken, weil wir in Zungen reden, weil wir prophetisch reden, haben wir alles erreicht. Wir sind am Höhepunkt. Und der Paulus sagt ihnen, nein, ihr seid noch nicht angekommen. Wir warten noch auf die Erfüllung, auf die vollkommene Erfüllung. Und jetzt prophezeien wir nur in Teilen. In Vers 11 sagt uns Paulus, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Also der Paulus benutzt das Bild eines Kindes und eines Erwachsenen. Er will sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir als Kind erleben und erfahren, und dem, was du als Erwachsener erlebst. Und so ist das auch in unserem Leben mit Jesus. Du wirst eines Tages zurückschauen und feststellen, dass das alles mit den Worten Paulus nur Stückwerk war. Nur ein flüchtiger Blick auf die Fülle, die noch kommen sollte. Es ist, als ob wir in einen alten Spiegel schauten. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Paulus erinnert uns daran, dass wir im Hier und Heute wie in einem Spiegel sehen. Wir erkennen unseren Herrn aber noch nicht voll und ganz. Aber es kommt der Tag, wo das komplett anders sein wird. Wir werden mit Jesus sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Die geistlichen Gaben sind wie Gartenlampen. Stellt euch das einmal vor, Gartenlampen. Nachts sind die Gartenlampen sehr hilfreich und wichtig. Aber wenn die Sonne aufgeht, wenn die Sonne aufgeht und du die Lampen angeschaltet lässt, da kannst du dennoch nicht mehr sehen. Also nicht mehr sehen, sondern nicht mehr sehen, nur weil die Gartenlampen angeschaltet sind. Denn im vollen Sonnenlicht sind die Gartenlampen unnötig. So sind die geistlichen Gaben. Hier auf Erden sind sie nützlich und erbaulich, aber wenn die Sonne aufgeht in der Person von Jesus Christus, dann ist das wie eine Kerze am helllichten Tag. Sie werden nicht mehr benötigt. Aber die Liebe wird niemals aufhören. Wir werden uns an der Liebe Gottes erfreuen, die er uns schenkt und geschenkt hat durch Jesus Christus. Und wir werden einander lieben in Ewigkeit. Die Liebe soll die Grundlage bilden, auf der wir die geistlichen Gaben in die Gemeinde einbringen. Paulus beginnt in Vers 8 mit den Worten: Die Liebe hört niemals auf. Und er endet mit der Vorrangstellung der Liebe im letzten Vers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und jetzt bleibt eigentlich die Frage, nicht? Man hört, passiert mir ja auch, da sitze ich in einer Predigt, höre die Predigt und dann denke ich mir, ah, das wäre super, wenn der oder der die Predigt mithöre, nicht? Und sich danach richtet. Aber ich glaube, wir wissen, die Predigt richtet sich immer an uns, immer an unser Herz. Und die Frage, die sich jetzt ist, ist, wie darf ich als lebendiger Christ dieses Kapitel 13 lesen? Ich meine, fast jeder oder jeder stimmt der Beschreibung der Liebe in diesem Kapitel zu. Egal ob Atheist oder Angehöriger einer anderen Religion, die meisten würden sagen, ja, Paulus, ja, so sollen wir leben. Aber eben, wie darf ein Nachfolger Jesu diesen Text lesen? Ich denke, dieser Text soll uns erinnern an die unendliche Liebe Gottes zu uns. Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott Menschen rettet. Er hat einen Weg geschaffen, um uns zu erlösen. Die Botschaft lautet nicht, Gott hat den Menschen die Fähigkeit gegeben, sich zu Gott vorzuarbeiten, sondern es ist umgekehrt. Gott kam in der Person Jesu herab, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dies tat er aus Liebe. Wir haben gelesen, die Liebe ist langmütig und gütig. Es geht immer darum, wie muss ich das Kapitel 13 lesen? Für mich. Die Liebe ist langmütig und gütig. Und die Frage ist, war Gott nicht geduldig mit dir? Als du ihn damals notorisch abgelehnt hast, er hörte nicht auf, dich mit seiner Liebe zu verfolgen. War er nicht gütig zu dir? Sie sucht nicht das Ihre. Jesus war nicht egoistisch, sondern selbstlos. Er demütigte sich und gab sein Leben am Kreuz für unsere Sünden. Sie rechnet das Böse nicht zu. Gott legt deine Strafe auf sich selbst, indem der Sohn Gottes diese Strafe am Kreuz auf sich nahm. Er rechnet dir das Böse nicht zu. Wenn du in den Himmel kommst und in Ewigkeit bei ihm lebst, hält er dir keine Aufzeichnung deiner Sünden vor. Er hat sie getilgt, er hat sie bezahlt, gelöscht und ans Kreuz geheftet. Gibt es einen kleinen Unterschied? Gott sei Dank bin ich in keinem Strafregister vermerkt, hoffe ich jedenfalls. Und da ist ja so, nicht, wenn man also vom Kriminalgericht verurteilt wird, nicht, dann wird die Strafe im Strafregister eingetragen und ja, wenn man die Strafe verbüßt hat und nach einiger Zeit kann man Antrag stellen, dass die Strafe gelöscht wird. Der Witz dabei ist aber der, die Strafe wird nicht wirklich gelöscht, sondern es wird nur hinzuvermerkt, dass quasi bei einer normalen Anfrage diese Strafe nicht erwähnt werden darf oder soll. Aber wenn ich wieder straffällig werde, dann wird alles wieder verwendet. Versteht ihr? Und das ist bei Gott nicht so. Wenn wir die Sünden erkennen, wenn wir sie bekennen, wenn wir sie bereuen, wenn wir um Vergebung bitten, dann tilgt Gott die Strafe. Dann tilgt Gott den Eintrag. Und da ist dann nichts mehr. Er wird sie uns nie mehr vorhalten. Wenn wir also diesen Text lesen, dann möge uns der Text zuerst zu Jesus führen, zum Kreuz. Ich habe gefragt, wie können wir als Gläubige diesen Text lesen? Nicht? Als Gläubige diesen Text lesen. Wenn Gott dir deinen Arbeitskollegen vor Augen führt, den du nicht so liebst, und das soll es ja geben, dann darfst du Gott bitten, dir Gnade zu schenken, diese Person zu lieben. Wenn jemand in der Gemeinde Groll gegen dich im Herzen hat oder du hast Groll gegen die Person, dann besteht heute die Gelegenheit, nicht morgen, übermorgen, besteht heute die Gelegenheit, wieder mal zu sagen, deshalb, weil das so ist. Ich habe eine Person, da habe ich einen Groll. Da kannst du sagen, Herr, deshalb brauche ich einen Retter. Bitte vergib mir meinen Neid, vergib mir die fehlende Liebe, hilf mir, diese Person zu schätzen und mich mit dieser Person zu freuen. Wenn du an deinen Ehepartner denkst, und ich meine auch dieses Thema dürfen wir nicht einfach ausklammern, wenn du an deinen Ehepartner denkst und die Liste deiner Verfehlungen vor deinem geistigen Auge ist, dann darfst du heute bekennen, Herr, ich bin ein elender Sünder, hilf mir, meinen Ehepartner zu lieben und ihm die Liebe zu zeigen. Für meine Schuld, ihm oder ihr gegenüber, bist du gekommen und du hast dafür bezahlt. Sei mir gnädig. Soweit zu den Gläubigen, und einige von euch vielleicht kennen Jesus Christus noch nicht. Du fragst dich, wie soll ich als noch nicht zu Jesus gehörender diesen Text lesen? Ich glaube, du solltest ihn einfach als einen Ruf Gottes an dich verstehen. Er kennt dich mit Namen, er weiß, wo du bist, ihm ist jeder Umstand deines Lebens bekannt. Er kennt all deine Beziehungen und die Lebenssituationen, in denen du keine Liebe erfahren hast. Er möchte, dass du diesen Text liest und verstehst, dass er eine Beschreibung der Liebe Gottes ist. Seine Liebe zeigt er dir in dem Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz zu Golgatha. Glaub ihm, nimm seine Liebe an. Gott ruft uns zu einem Leben auf, das von der Liebe geprägt ist. Die Liebe hört niemals auf. Paulus schreibt im Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte von diesen ist die Liebe. Ja, warum ist die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Na, ist klar, die Hoffnung hört auf, weil sich erfüllt, was wir erhofft haben. Der Glaube hört auf, weil wir einmal sehen werden, woran wir geglaubt haben. Aber die Liebe, die hört niemals auf, denn sie ist ewig und sie war schon immer da und wird immer da sein. Die Frage an dich persönlich ist, sehnst du dich nach Liebe? Dann sehne dich einfach nach Gott. Und du wirst erfahren, diese Liebe Gottes für dich und überfließend für andere. Die Liebe Gottes besteht erstrangig darin, dass Gott uns Jesus Christus als Opfer für unsere Sünden gegeben hat. Wer von der Liebe Gottes redet und zugleich die Versöhnungstat von Christus am Kreuz als den von Gott bestimmten Weg zur Heilung leugnet, der mag von irgendeiner Liebe faseln, aber er weiß nichts von der Liebe Gottes, die von der Tatsache des Opfertods Jesu nicht zu trennen ist. Wer neugeboren ist, der liebt mit der Liebe aus Gott. Und seine Liebe zum Herrn ist wie das Echo einer Bergwand. Kann man sich vorstellen, gell? So war es auch mit mir persönlich. Es ist für mich persönlich ein gewaltiges Wunder, dass Gott eines Tages ungerufen, ich habe nicht gesagt, Herr, komm mal zu mir. Gott kam ungerufen. in mein Leben und hat mein störrisches und sündiges Herz durch die Stärke seiner Liebe geneigt und mich willig gemacht, mich zu bekehren. Vielleicht spürst du nun, dass diese Botschaft dich betrifft, dass sie an dir arbeitet. Du merkst, dass sie in deinem Herzen ein Echo findet. Dann will ich für dich beten und ich wünsche dir, dass auch du durch die Liebe Gottes verwandelt wirst und sein Heiliger Geist dir neues Leben schenkt. Die Liebe hört niemals auf. In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen auf zu dem Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Amen. So, wir können stehen bleiben. Ich möchte